Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Es war das letzte Mal, war Mitte Oktober, gar nicht so lange her. Für meine Verhältnisse ist es schon ganz gut. Und ich freue mich auch, dass wir heute ein Weihnachtslied gesungen haben. Da wird man so richtig eingestimmt auf Weihnachten. Das ist bei mir noch nicht so richtig passiert durch den ganzen Trubel bei der Arbeit, was alles so läuft und auch sonst so. Und das hat mich richtig gefreut und hat gut getan. Aber das ist heute nicht mein Thema. Ich habe kein weihnachtliches Thema dabei. Vielleicht eine kleine Facette davon ist schon auch weihnachtlich. Sage ich später nochmal was dazu. Aber mein Thema soll heute lauten: Wie versteht man eigentlich biblische Prophetie? Mal was ganz anderes. Und da würde ich euch zum Start mal fragen: Wann hast du das letzte Mal ein prophetisches Buch, die überwiegend im Alten Testament stehen, gelesen? Also kann auch aus dem Neuen eins sein, aber wann hast du überhaupt mal in letzter Zeit ein prophetisches Buch gelesen? Und wenn ja, welches war denn das? Ruft. Genau, das heißt, du hast schon mal Jesaja gelesen. Ja, genau.
Ich bin Pastors Alte Testament und bin jetzt bei Micha
Micha, okay. Genau, die kleinen Propheten dann, die sogenannten. Schön. Offenbarung, also aus dem Neuen Testament, sehr für uns auch heute sehr lebendiges und interessantes Buch. Und dann die zweite Frage. Hast du verstanden, was du gelesen hast? Ich glaube, die Frage ist, die stellt man sich schon manchmal. Vielleicht versteht man Teile davon, aber man kann manches vielleicht auch nicht so richtig einordnen. Und wir wollen heute versuchen, anhand der Tageslese tatsächlich, wie es die Christine schon gesagt hat, also anhand des Buches Jesaja, man will mal schauen, wie könnte man denn biblische Prophetie verstehen, dass man das vielleicht auch auf andere biblische Bücher übertragen kann? Und da haben wir heute, den lesen wir dann gleich im Anschluss gemeinsam, aber wir sind mit Jesaja 60 unterwegs und ich hole euch kurz ab, worum es da eigentlich geht bei dem Jesaja-Buch. Es ist ein prophetisches Buch. Jesaja galt als Prophet, ist einer der großen, sogenannten großen Propheten. Ist ein sehr umfangreiches Buch. Und der Zeitraum, wann das entstanden ist, das war 736 bis 696 vor Christus. Also schon eine Weile her. Also noch lange bevor Jesus dann auch kam. Und man sieht, der Zeitraum, das geht über 40 Jahre. Das heißt, der Jesaja hat wirklich über 40 Jahre lang zu seinem Volk, zu den Nachbarvölkern geredet. Also zum Volk Israel, aber auch zu den Nachbarvölkern. Und interessant ist, die Literarkritik, die sogenannte Literarkritik, die zweifelt daran, dass Jesaja das ganze Buch geschrieben hat. Da gibt es dann so Gedanken oder Ansätze, dass man sagt, nur die ersten 39 Kapitel seien von ihm. Man sagt auch, der Stil, den er am Anfang hatte, den Schreibstil, hat sich später verändert. Jetzt frag dich mal, hast du, als du 15 warst oder 20 warst, hast du da nicht anders geschrieben wie 40 Jahre später? Also ist durchaus normal, denke ich. Und interessant ist, im Neuen Testament wird im Matthäus Kapitel 8, Vers 17, wird auf Jesaja 53 Bezug genommen und es wird dem Propheten Jesaja wirklich im Bibeltext zugeschrieben, dass das 53. Kapitel, das dort zitiert wird. Also die Bibel, die verbietet uns nicht zu glauben, dass Jesaja, sie befürwortet es eigentlich sogar, dass Jesaja das ganze Buch geschrieben hat. Und was hat Jesaja in diesen 40 Jahren eigentlich dem Volk immer gepredigt? Er hat im Endeffekt immer wieder das Volk gemahnt und sie von der Abkehr und der Sünde von Gott zur Hinwendung zu Gott aufgefordert. Also er hat das Volk gesehen, wie sie leben, was sie getan haben und hat gesagt, hey, so ist es nicht in Ordnung vor Gott, wendet euch Gott wieder zu. Denn sonst, wenn ihr das nicht tut, dann kündigt Gott eben auch das Gericht an über Israel, aber auch über Nachbarvölker, die auch gottlos gelebt haben, hat Gott oder hat Jesaja das Gericht angekündigt. Aber er hat nicht nur vom Gericht gesprochen, er hat auch einen Ausblick auf das Heil gegeben. Das schauen wir uns, sehen wir heute. Also es gab auch durchaus Hoffnung und eine Segenszeit, die angekündigt wurde. Und der heutige Text aber, den wir lesen, der spielt in einer schwierigen Zeit des Volkes, das Nordreich Israel. Also wenn wir uns anschauen, Israel war damals das Nordreich, genannt Israel, und das Südreich, das südliche Bereich, genannt Juda. Und das Nordreich, das wurde in die Gefangenschaft nach Babylon deportiert. Später kam dann auch, das war aber nach Jesaja, kam dann auch das Südreich in die Gefangenschaft. Also das war dann schon das Gericht Gottes, hat das Jesaja lange angekündigt hat, das hat quasi jetzt stattgefunden und sie sind eigentlich noch mittendrin. Und da beginnt nämlich unser, oder da setzt unser heutiger Text auch ein. Und wir lesen jetzt Jesaja Kapitel 60 ab Vers 15 bis Vers 22. Also gebe euch kurz eine kurze Zeit, dann könnt ihr es aufschlagen. Aber ihr seid alle bereit. Teilweise haben wir auch die elektronischen Bibeln dabei, da geht es noch schneller. Also, ich lese mal vor. Denn dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, zu der niemand hinging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. Du sollst Milch von den Völkern saugen und der Könige Brust soll dich säugen, auf dass du erfahrest, dass ich, der Herr, dein Heiland bin und ich, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine. Und ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deinem Herrscher. Man soll nicht mehr von Frevel hören in deinem Lande, noch von Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tag und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände, mir zum Preise. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Wie ging es euch jetzt beim Lesen? Der Text ist vielleicht beim ersten Mal nicht sofort verständlich. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns überlegen, wer spricht hier eigentlich? Was denkt ihr, wer spricht hier? Ist eine Fangfrage. Genau, richtig. Gott spricht hier nämlich durch den Propheten. Und Gott hat das im Alten Testament immer wieder gemacht, sehr oft hat er zu seinem Volk durch Propheten gesprochen, also durch Menschen. Und was waren die Propheten für Menschen? Die waren besonders nah bei Gott, mit dem Herzen auch nah bei Gott. Die hatten eine besondere Begabung, man nennt es auch Salbung von Gott. Gott hat sie dazu ausgerüstet, diesen prophetischen Dienst zu tun. Und hier spricht Gott zu seinem Volk Israel. Also er spricht hier nicht zu den Nachbarvölkern, die auch im Gericht auf sich gezogen hatten, wo Gott auch zu ihnen gesprochen hat, sondern hier spricht Gott zu seinem Volk. Jetzt ist die Frage, auf welche Zeit bezieht sich hier Jesaja? Ist es damals oder ist es später irgendwann? Ist das vielleicht heute oder noch weiter in der Zukunft?
Ich denke, das gilt für das tausendjährige Reich.
Okay, da kam der Hinweis oder die Idee, es könnte sich aufs tausendjährige Reich beziehen. Will ich nicht ausschließen, will ich auch nicht verneinen. Wir werden gleich sehen, durchaus möglich. Wir sehen schon, es gibt mehrere Möglichkeiten, auf welche Zeit sich das beziehen kann. Es könnte sich, oder Prophetie kann sich auf die aktuelle Zeit beziehen, auf das Hier und Jetzt, was um mich herum passiert. Es gibt ja auch heute noch prophetische Rede als Gabe, als Geistesgabe. Also es gibt Menschen, die haben die prophetische Gabe und die können in die jetzige Situation reinsprechen. So hätte es ja auch durch Jesaja sein können. Wir werden es gleich genauer anschauen. Es könnte aber auch sein, dass es in die nahe oder weitere unbestimmte, aber irdische Zukunft geht. Also sprich nicht irgendwie was Jenseitiges, sondern irgendwann später in der Zukunft, man weiß nicht genau wann, aber es ist nicht heute, es ist nicht ganz am Ende, es ist irgendwann in der Zukunft. Oder eben die dritte Möglichkeit, es bezieht sich auf die Zeit in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott. Wenn du die Offenbarung liest, kann man sich die Fragen ja auch mal stellen. Welche Dinge sind vielleicht heute schon, beziehen sich auf heute? Ich habe vorher gesagt, es hat doch einen kleinen Berührungspunkt oder Bezugspunkt zu Weihnachten. Wenn wir schauen, was wir an Weihnachten feiern, ist es die Geburt Jesu. Und die wurde ja auch im Alten Testament prophetisch angekündigt. Also da sehen wir, das war eine Vorhersage, als weiteres Beispiel jetzt, eine Vorhersage auf eine Zukunft, aber die irdisch, zum Zeitpunkt des irdischen, unseres irdischen Daseins. In der Offenbarung gibt es Dinge, die beziehen sich auch vielleicht heute oder später oder auf die Ewigkeit. Wenn wir nachher nochmal einen Blick drauf werfen. Die Prophetie kann sich auch wiederholen. Das heißt, es kann etwas zur Erfüllung kommen in einer gewissen Weise und später kommt nochmal was in einer anderen Zeit, in einer anderen Staats-, Regierungsform, Kultur, Geschichte. Kann es sich nochmal erfüllen. Das kann auch durchaus möglich sein in den prophetischen Büchern. Es ist so, dass der Prophet im Gegensatz zu Gott die Zukunft nicht kennt. Gott kennt die Zukunft, er weiß, was er durch den Propheten sagen möchte. Der Prophet weiß es aber nicht hundertprozentig, was Gott damit eigentlich meint und wie sich es in der Zukunft ausgestalten würde. Aber er gibt es einfach treu weiter, so wie Gott ihm das eben dann auch aufgetragen hat. Wenn wir das Beispiel Offenbarung nehmen, ich glaube, der Johannes, der die ja empfangen hat, der wusste auch nicht ganz genau, dass es mal in Europa geben wird oder dass es verschiedene Völker auf verschiedenen Kontinenten geben wird, dass es Flugzeuge geben wird, kannte er nicht, aber er hat dann eben Bilder empfangen. Und das ist nämlich genauso auch der Punkt, warum oft Propheten als bildhafte, also das Reden Gottes als bildhafte Sprache weitergegeben wird, weil ein Prophet eben der weiß nicht, was ist ein Panzer, was ist ein Flugzeug, was ist das Internet. Das gab es damals nicht. Und so ist es dann oft eine bildhafte Sprache, und die man dann auch erst dann wirklich gut versteht, wenn es soweit ist oder auch rückblickend. Schauen wir uns den Inhalt ein bisschen genauer an. Jesaja spricht zu einem geschundenen und geplagten Volk, das in die Gefangenschaft geführt wurde, zumindest damals das Nordreich, ein Teil davon. Sie wurden aus der Heimat vertrieben und mussten in der Verbannung leben, also unter einem heidnischen Volk, das sie überwältigt hat. Im Krieg wurden sie dann weggeführt. Und wir sehen das auch im Vers 18a, also der erste Teil von dem Vers 18, ist nicht der ganze Vers jetzt. Man soll nicht mehr von Frevel hören in deinem Lande, noch von Schaden oder Verderben in deinen Grenzen. Also sie wussten ganz genau, was sie unter diesem Frevel, wo sie jetzt unter diesem Schaden und Verderben, das sie gerade erleben, wo sie da, wie es ihnen damit gerade geht. Also da spricht Gott, so wie ihr das gerade im Moment erlebt, soll es nicht mehr sein. Ist aber verwunderlich, dass Jesaja hier eben nicht stehen bleibt bei diesem schwierigen, in dieser schwierigen Situation seines Volkes, sondern es bezieht sich nicht auf die aktuelle Situation, was wir gelesen haben, sondern auf die Zukunft. Und in der Zukunft macht Gott durch Jesaja seinem Volk Hoffnung. Er schenkt ihnen Zukunft nach dem Schmerzen und nach dem Leid. Wir lesen es, machen wir einen kleinen Sprung zurück zum Vers 15. Denn dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, zu der niemand hinging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. Und im Vers 16 geht es gleich weiter, ab dem 16b, also wir nehmen den zweiten Teil vom Vers, auf dass du erfahrest, dass ich, der Herr, dein Heiland bin und ich, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Also wir haben jetzt gerade gesehen, das ist ein Blick in die Zukunft. Dem Volk geht es gerade nicht gut und Gott spricht hier in eine Zukunft. Müssen wir mal schauen, auf wen bezieht er sich da? Gott bezeichnet sich in diesen Versen als Erlöser. Und interessant ist auch, wenn man in die Geschichtsbücher schaut, in der biblischen Geschichte, dass das Nordreich, der deportiert oder gefangen weggeführt wurde nach Babylon, dass die auch nicht mehr zurückkommen. Also das Nordreich kehrt, ist man in der Geschichtsschreibung zumindest der Meinung, dass sie nicht mehr zurückgekehrt sind. Das kann man sich vorstellen. Jetzt ist die Frage, galt diese Hoffnung unmittelbar für das Volk Israel in der Gefangenschaft? Für das Nordreich scheinbar nicht. Daraus sehen wir, kriegt man einen weiteren Anhaltspunkt. Es ist nicht die unmittelbare Zukunft, sondern es ist die Zukunft zumindest von einer der nächsten Generationen. Es ist ein Segen, der verheißen wird, einer der späteren Generationen. Der Segen kann sich auch immer wieder wiederholen, wie ich es vorher gesagt habe, auf mehrere Generationen beziehen. Dass eine Generation diesen Segen erfährt und dann später wieder weitere Generationen. Je nachdem, ob sie jetzt zum Beispiel, sieht man auch im Volk Israel, im Alten Testament, wo sie Segen hatten, wo sie mit Gott unterwegs waren und dann den Fluch, wie das eben durch das Gesetz, Mose auch durch das Gesetz gesagt hat, wer von dem Gesetz abweicht, der bekommt eben Nachteile, und die Bibel nennt es eben den Fluch durch das Nicht-Einhalten des Gesetzes. Und zum Segen, wollen wir mal den Segen anschauen, was ist es für ein Segen, von dem hier die Rede ist. Im Vers 17 steht, ich will Gold, also Gott sagt das, ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine. Also Gold und Silber sind immer wieder auch ein Hinweis auf materiellen Segen, ganz praktisch, ja, dass es mir gut geht, dass ich versorgt bin. Gott versorgt sein Volk, das hat er ihm ja auch immer wieder gesagt, dass er das möchte. Gold und Silber dienen aber oft auch als Prozess der Läuterung durch Gott. Das kann man im Sacharja 13, also Kapitel 13, Vers 9, kann man das nachlesen. Da steht, und ich will den dritten Teil, also der dritten Teil des Volkes ist gemeint, ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Aus Erz, also aus dem Gestein, das das Metall enthält, aus Erz werden Edelmetalle durch große Hitze gewonnen. Und hier sieht man schon in dieser Prophetie, dass es nicht nur um materiellen Wohlstand geht, sondern auch um eine Läuterung des Volkes. Läuterung heißt immer, dass wir rein, wie das Gold und Silber rein wird, frei vom Erz, dass wir Gott auch und Jesus immer ähnlicher werden, dass wir uns Gott hinwenden, wie es sich Gott auch immer gewünscht hat, dass sich sein Volk ihm zuwendet, dass es ihn ehrt, dass es ihn einfach als den ansieht, der er wirklich auch ist, nämlich ihr Schöpfer, aber auch ihr Erlöser, wie wir es vorher gelesen haben. Und wir sehen, dass Gott ein Gott der Strafe sein kann, aber immer mit dem Ziel zur Läuterung, dass er aber auch die Erlösung und für die Heilung zuständig ist. Und dass sein Volk in seiner guten, barmherzigen und auch gerechten Hand ist. Und dass er ihr Schicksal bestimmt. Also wir sehen hier, er gibt diesem Volk in dieser Gefangenschaft, in dieser schwierigen Situation, einen Ausblick auf die Zukunft, auf zukünftige Generationen. Ob das jetzt, vielleicht ist es das tausendjährige Reich mit dem Abschluss, kann aber auch davor verschiedene Generationen schon betreffen. Also es ist nicht festgelegt, dieser Segen. Er sagt aber, das ist im Endeffekt auch von euch abhängig. Und in Vers 17b, der zweite Teil immer, von was wir gerade gelesen haben, da steht, ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deinem Herrscher. Jetzt kann man sich ja fragen, wie ist das gemeint? Wahrer Frieden und Gerechtigkeit kommen immer von Gott. Jesus hat gesagt, alles Gute kommt vom Vater. Paulus meinte mal, dass vom Menschen eigentlich, vom unerlösten Menschen nichts Gutes kommt. Als Quelle für diesen wahren Frieden und die Gerechtigkeit kann das, also nicht das Volk Israel gemeint sein. Die waren ja in aller Schwachheit, selbst wenn sie sich Gott zugewendet haben, trotzdem sind wir Sünder und fallen immer wieder mal in die Sünde, machen Fehler. Wir sind einfach unvollkommen. Also kann das Volk schon mal nicht gemeint sein. Und wir sehen hier also einen Hinweis, wenn das Volk Israel nicht gemeint sein kann, wie kann Frieden zur Obrigkeit werden oder Gerechtigkeit zum Herrscher? Kann man im Römerbrief Kapitel 14, Vers 17 lesen. Da gibt es nämlich einen Hinweis darauf, wie das gemeint sein könnte. Also wir sehen auch, die Bibel legt immer wieder auch die Bibel aus. Klingt jetzt ein bisschen fromm oder theologisch. Das heißt im Endeffekt nur, die Bibel gibt an anderer Stelle Hinweise auf Verse, die wir vielleicht gerade lesen. Deswegen ist es auch mal hilfreich, mal die Parallelstellen anzuschauen. Hier heißt es, Römer Kapitel 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Jetzt die Frage an euch, mit wem kam das Reich Gottes auf die Erde? Das ist für euch jetzt wahrscheinlich eine einfache Frage, aber ich frage es euch trotzdem. Ihr schmunzelt mich alle an, ihr wisst es, ist keine schwere Frage. Genau, und wir finden das nämlich, wir wollen es jetzt auch belegen, wenn da jemand sagt oder sich da unsicher ist und sagt, ich möchte es wirklich schwarz auf weiß lesen, dass es so ist. Jesus sagt in Markus Kapitel 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und da sehen wir den Hinweis, dass das Reich Gottes mit Jesus auf die Erde kam. Also es ist nicht erst im Himmel, sondern das Reich Gottes kam mit Jesus auf die Erde. Und damit hat sich der Teil, wo Gerechtigkeit, wo Frieden zur Obrigkeit und Gerechtigkeit zu deinem Herrscher wird, der hat sich aus der Prophetie mit Jesus erfüllt, als Jesus nämlich das Reich Gottes gebracht hat, wo wir gerade gelesen haben, das ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also bezieht sich diese Prophetie auf das Kommen Jesu vor 2000 Jahren und damit ist es erfüllt worden. Reicht aber weiter, auch bis in unsere heutige Zeit. Und das ist auch ein weiterer Aspekt. Prophetie im Alten Testament bezieht sich oft auch auf das Kommen unseres Herrn Jesus. Er wird mal Immanuel genannt und er hat auch andere Titel, Friede, Fürst. Also es gibt verschiedene Bezüge auf das Kommen Jesu vor 2000 Jahren. Und das hier haben wir auch gesehen, auch Jesaja hat darauf hingewiesen in seiner Prophetie durch Gott. Ob Jesaja jetzt gewusst hat, da kommt jemand und der wird der Sohn Gottes sein, wir wissen es nicht. Vielleicht hat er es auch nicht im Ganzen erfassen können damals. Und damit, wenn das Reich Gottes damals begonnen hat, vor 2000 Jahren, betrifft es auch uns heute, die wir Jesu Nachfolger sind. Also betrifft uns diese Prophetie schon heute. Zumindest dieser Teil davon. Wir haben ja gesehen, verschiedene Zeiten, verschiedene Ebenen, die verschiedene Gültigkeiten haben, wo sie dann sich erfüllen. Schauen wir weiter. Vers 19. Dort heißt es, die Sonne, also wir sind wieder bei dem ursprünglichen Text. Ich habe jetzt ein paar andere Stellen aus dem Neuen Testament genannt. Jetzt sind wir wieder bei Jesaja 60, Vers 19. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Wir erinnern uns verschiedene zeitliche Ebenen. Mit diesem Teil verlassen wir, ich denke, da sind wir uns einig, eindeutig den Teil der Prophetie, der sich auf das irdische Diesseits bezieht. Diesseits heißt hier auf jetzt auf der Erde, jenseits wäre der Bereich dann später, nachdem das neue Jerusalem, also die neue Erde, da ist. Also Himmel, man kann es Himmel nennen, also es neue Jerusalem oder die Herrlichkeit bei Gott, die Ewigkeit, ist alles dasselbe. Und jetzt bezieht sich dieser Teil eben nicht mehr auf das Irdische, auf eine irdische Zeit. Und das sehen wir auch wieder in der Offenbarung, sind wir jetzt sogar. Da kann man das auch wieder nachlesen, wo die Offenbarung darauf Bezug nimmt, was Jesaja vor 2700 Jahren gesagt hat und aufgeschrieben hat. In Offenbarung 21, Vers 23, da heißt es nämlich, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes. Hier ist die Stadt, das himmlische Jerusalem gemeint. Ja. Also die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also wir sehen, beschreibt genau das, was wir gerade im Vers 19 gelesen haben. Und Offenbarung 22, Vers 5, nochmal ein ähnlicher Text dazu, ähnlicher Hinweis. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich finde es spannend. Jesaja hat damals diese Prophetie weitergegeben an das Volk Israel. Aber ein Großteil hat davon gar nichts erlebt. Manche hatten vielleicht Hoffnung, manche Teile der nahen Erwartung waren für das Volk relevant. Die Rückkehr aus dem Exil, aus Babylon, da konnten sie Teile für sich schon erkennen, dass Gott da schon Teile der Prophetie erfüllt hat. Dann später der Segen für zukünftige Generationen. Der Segen auch der Christen dann später. Wir als Christen dürfen ja auch Segen durch Gott erleben. Also spricht bis in unsere heutige Zeit. Und die Prophetie enthält Teile, die auch über unsere Zeit hinausgehen, über das Irdische bis in das Ewige. Also deswegen habe ich vorher gesagt, ich will gar nicht ausschließen, das tausendjährige Reich ist ja auch ein Friedensreich, wo Friede regiert, aber es ist eben noch auf der Erde. Und es gibt dann vermutlich noch eine Sonne und einen Mond, Tag und Nacht im tausendjährigen Reich. Und ganz am Ende, die Prophetie bezieht sich dann wirklich, wenn wir bei Gott sind. In Vers 20b heißt es, der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Als ich das gelesen habe, Entschuldigung, da habe ich gedacht, wow, das hat den Leuten damals schon Kraft gegeben in dieser Gefangenschaft, Hoffnung gegeben, auch wenn sie es vielleicht nicht erlebt haben, es gab ihnen Hoffnung. Und es darf auch uns heute, gerade heute auch Hoffnung geben, wenn wir in die Welt schauen, wenn wir auch auf unser Land schauen, was wir alles für Herausforderungen haben, ob das Konflikte sind, Kriege, ob das wirtschaftliche Schwierigkeiten sind. Ihr kennt alle die Nachrichten. Zu allen Zeiten hatten die Menschen immer auch Herausforderungen, immer auch schwierige Zeiten. Es gab auch Zeiten, da ging es uns gut, da ging es Menschen gut, da gab es das Wirtschaftswunder vielleicht in Deutschland und es gibt eben auch Zeiten wie heute. Und trotzdem ist das was, das werden wir erleben wir jetzt heute noch nicht, das werden wir erleben, wenn wir bei Gott sind, dann werden die Tage des Leidens ein Ende haben. Und das finde ich so ein Trost, dass in der Ewigkeit bei Gott kein Leiden mehr sein wird. Egal in welcher Form, was mich auch irgendwie beschäftigt, was mir das Leben schwer macht, ob das Lieblosigkeiten sind, ob das Ungerechtigkeiten sind, ob das finanzielle Schwierigkeiten sind, ob das Krankheit ist, ob es das Alter ist. Es wird alles einmal ein Ende haben. Und in Vers 21 heißt es, und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Das ist auch spannend, kann auch nicht für das Volk damals gegolten haben. Sie waren bestimmt nicht alle gerecht. Wir sind eigentlich auch nicht immer gerecht. Aber wer ist denn damit eigentlich gemeint? Was macht einen Menschen gerecht? Ich weiß, meine Fragen sind halt überwiegend einfach.
Wir sind gerecht gemacht durch Jesus.
Genau, richtig. Wir sind gerecht gemacht. Ich wiederhole die Antwort. Wir sind gerecht gemacht durch Jesus. Und das wollen wir auch wieder durch die Bibel bestätigen lassen. Die Bibel legt sich selber aus. Römer Kapitel 5, Vers 1. Dort steht nämlich, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das sagt der Apostel Paulus an die Römer, an die Christen in Rom über seinen Brief. Genau. Durch die Vergebung unserer persönlichen Schuld durch Jesus Christus sind wir gerecht geworden. Und das ist auch interessant. Jesaja kannte den Lösungsweg von Gott noch nicht, den Gott geschaffen hat für unsere Schulden, nämlich das Kreuz, an das Jesus gehen musste, um für unsere Schuld zu bezahlen. Diesen Weg kannte er nicht, aber er hat es trotzdem geweissagt oder er hat es prophezeit. Und finde ich auch wieder spannend. Das gilt nämlich für die Menschen seit Jesu kommen. Die können durch ihn gerecht werden. Denn Paulus hat es ja damals schon auch in seinem Brief festgehalten. Und dadurch, dass wir eben ein Volk von Gerechten sind, schon jetzt hier im Reich Gottes, auf der Erde, mitten in allem Bösen und Schwierigen und Leid, darf es trotzdem aufblitzen bei uns Christen, dass wir eben dieses Reich Gottes auch repräsentieren, verkörpern, ein Licht für die Welt sein dürfen, ein Hinweisgeber auf Gott und dass wir diese Hoffnung auf das ewige Leben auch weitergeben dürfen. Das ist damit verknüpft. Jesus hat uns ja auch sogar den Auftrag gegeben, dass wir die Menschen zu seinen Jüngern, macht zu Jüngern alle Völker, also die Menschen wirklich zu Jüngern einladen sollen. Das ist kein Zwang, das ist kein Muss, aber es ist eine ganz große Empfehlung, denn dadurch bekommt man zum einen diese zukünftigen Verheißungen, von denen wir heute gelesen haben von Jesaja, die auch in der Offenbarung stehen oder noch an anderen Stellen. Und wenn man das nicht annehmen möchte, dann akzeptiert Gott das auch. Man muss aber auch die Konsequenzen davon tragen. Und die Konsequenzen werden in der Bibel auch beschrieben, dass man eben verloren geht und in der Zukunft nicht bei Gott sein wird. Und das wird ein sehr, sehr unerträglicher Zustand sein. Und da laden wir alle ein, dass sie das eben für sich entscheiden, wie es für sie am besten ist. Und wir haben jetzt heute gesehen, Prophetie. Vor 2700 Jahren hat Gott durch Jesaja prophezeit über diese Zeit bis heute, bis in die Zukunft, bis in die Ewigkeit. Und wenn du jetzt mal wieder ein prophetisches Buch lest, du bist jetzt bei Micha, Irmel, dann kannst du dich ja mal fragen, welche Zeiten erkenne ich denn da drin? Was war damals für das Volk? Was war vielleicht für zukünftige Generationen, auch immer wieder, bis heute auch? Und was gilt erst in der Ewigkeit? Kann man sich so ein bisschen sortieren und dann versteht man es vielleicht auch ein bisschen besser. Und wir dürfen auch sehen durch die Prophezie, durch Jesaja, dass Gottes Wort auch zuverlässig ist. Es gibt Prophetie, die ist noch viel, viel genauer, zum Beispiel auf die Wiederkunft Jesu, dass er in Bethlehem zum Beispiel zur Welt kommt. Das wurde ja auch prophezeit. Also da kann man dann wirklich ganz genau auch erkennen, Zeitpunkte in der Geschichte. Ja. Und diesen Ausblick auf die Zukunft und die Hoffnung gibt Gott uns auch heute, auch durch alttestamentliche Prophetie, denn es ist für uns heute noch gültig. Und da muss ich auch immer wieder denken, was für ein Geschenk ist es, dass wir Gottes Wort haben und dass Gott das Wort hat aufschreiben lassen, um uns Mut zu machen, um uns manchmal auch zu warnen vor falschen Wegen, vor falschen Entscheidungen, aber um uns hauptsächlich auch Mut zu machen, auch in schwierigen Zeiten. Gott hat es alles für uns aufschreiben lassen, für uns getan, damit wir auch gut durch die Zeit kommen. Also ich fasse zusammen. Wir haben von mehreren zeitlichen Ebenen gehört. Wir haben gesehen, dass Gott sein Volk auch immer wieder erziehen musste, aber er tröstet es auch und verbindet seine Wunden. Und Gott bereitet uns für die Ewigkeit vor, wo wir für immer bei ihm sein dürfen, wo es keine Schmerzen, kein Leid und keine Tränen mehr geben wird. Was für eine Hoffnung, die die Welt ohne Gott nicht hat. Ich würde zum Abschluss noch mit uns beten und im Anschluss können wir gemeinsam dann auch ins Vaterunser einsteigen.